ihr Lieben, wir sind's wieder, euer Max.
Und eure Bettina.
Bettina ist nach wie vor eure Jugendmitarbeiterin der evangelischen Jugend Annaberg, deren kreative Ader sie selbst das Mittagessen dekorieren lässt.
Und Max ist euer Theologiestudent, der neben dem Job bei Lidl und seiner Mitarbeit in der Bezirksjugendkammer immer noch genug Langeweile hat, diesen Podcast aufzunehmen.
Genau. Und heute ist es wieder soweit, Bettina. Wir sitzen zusammen, haben uns einen Bibeltext rausgesucht und ich freue mich, was unsere Gedanken heute so dazu sein werden. Doch, bevor wir einsteigen.
Unsere Tasse Tee, wie immer.
Unsere Tasse Tee. Wir wollen ja nicht mit trockenem Hals das tun. Und ich habe, da wir ja jetzt langsam, aber sicher in die Urlaubszeit kommen, heute einen Tee rausgesucht, der schwedische Blaubeere heißt. Du musst nämlich wissen, dass Schweden ein Urlaubsziel ist, was ich schon sehr lange habe und wo ich unbedingt mal hin möchte, aber es bis jetzt noch nicht so richtig geschafft habe, weil ich da am liebsten mal mit dem Wohnmobil hinfahren würde. Und Wohnmobil fahren mit 21 geht zwar, aber ist jetzt noch nicht so lang möglich, deswegen ist es dazu noch nicht gekommen.
Also Schweden ist tatsächlich auch was, wo ich unbedingt mal hin möchte, beziehungsweise auch Norwegen. Vielleicht auch in Kombination, keine Ahnung. Genau, aber hast du ein anderes Urlaubsziel für dieses Jahr?
Tatsächlich, meine Freundin und ich, wir wollen im September an den Balaton fahren für 2 Wochen. Wir hoffen, dass es da noch schön warm ist, ne, so Spätsommer. Der Balaton soll ja auch noch relativ lang schön warm sein und deswegen sind wir da eigentlich ganz guter Dinge, dass das cool werden kann.
Cool.
Ihr werdet ja sicherlich keine Zeit für Urlaub finden, oder?
Ja, also erstmal ist natürlich Elternzeit angesagt und erstmal so klarkommen im Alltag. Aber wir wollen uns schon oder haben uns schon überlegt, dass wir vielleicht auch im Herbst, im frühen Herbst, je nachdem wie auch die Elternzeit von meinem Mann liegt, dass wir da vielleicht trotzdem einen kleinen Urlaub in Deutschland irgendwie mit Baby machen. Also vielleicht ganz klassisch irgendwie Ostsee oder keine Ahnung, vielleicht fahren wir auch in Schwarzwald, weil wir da nochmal einen Abstecher zu meiner Familie machen können oder so. Also irgendwas Kleines wollen wir schon machen, aber erstmal reinfinden.
Klar, warum nicht? Ich glaube, da ist dann auch erstmal ganz viel ganz anders und da braucht es, glaube ich, auch ein bisschen Zeit und da muss man nicht gleich große Urlaubspläne machen.
Das bringt ja auch wieder Unruhe rein und vor allem, ich weiß nicht, was wir da wahrscheinlich alles an Gepäck einpacken müssen.
Oh ja, ich glaube, das wird nochmal viel schlimmer. Ich will mir das noch gar nicht vorstellen. Was ich aber zum Thema Verreisen ganz lustig finde, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, andere Länder, andere Sitten.
Mhm.
Und das finde ich immer sehr spannend, weil es geht mit so Kleinigkeiten los. Schon allein, wenn wir über die tschechische Grenze fahren, müssen wir das Licht anmachen, weil bei denen gibt es das Gesetz, dass man am Tag Licht einschalten muss. Und das finde ich total spannend, weil das gibt es ja im Kleinen wie im Großen. Und egal, in welches Land du kommst, es gibt immer irgendwelche Eigenheiten und Besonderheiten, die du entweder kennst, aber es gibt auch viele, die dir dann irgendwie erst im Laufe der Zeit auffallen.
Das sind so Sachen wie Begrüßung oder sowas. Oder mir fällt gerade auch ganz spontan Ehering ein. Also zum Beispiel bei uns ist es so, dass verheiratet rechts getragen wird.
Ja.
Ich glaube, in Amerika ist es so, dass die Verheirateten eigentlich ihren Ring links tragen.
Das ist ja total spannend.
Das ist übelst verrückt, weil wenn du da normal hingehst, denken die, du bist halt nur verlobt, obwohl du verheiratet bist zum Beispiel. Oder halt, also solche Sachen, ne? Da gibt es echt voll die verrückten
Sitten. Das ist spannend. Und damit sind wir nämlich auch schon voll im Text drin. Das war so ein bisschen meine Überleitung. Vielleicht hast du das unterschwellig mitbekommen. Naja, wie auch immer. Wir waren ja in der letzten Folge, wo ihr vielleicht auch dabei wart, am Beginn der zweiten Missionsreise und haben uns darüber unterhalten, wie das so vonstatten ging. Haben uns auch darüber unterhalten, dass sich Paulus da ja mit einem Begleiter echt gezofft hat und dann mit jemand anders aufgebrochen ist. Und heute haben wir uns eine Geschichte rausgesucht, wo wir mittendrin sind in der zweiten Missionsreise. Und zwar sind wir heute mit Paulus in Athen. Athen sagt, denke ich, jedem von euch was. Das ist die Hauptstadt von Griechenland. Und da haben wir den Text rausgesucht, den Bettina uns jetzt einfach vorlesen wird.
Wenn ihr mitlesen wollt, wir sind in der Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 21. Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz traf. Einige epikureische und stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten: Was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten. Denn Paulus verkündete die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit zum Areopag und fragten, was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gerne wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen.
Vielen Dank, Bettina. Ich finde, die Geschichte heute ist so richtig gut vergegenwärtigbar. Also man kann sich das richtig gut vorstellen. Wir haben Paulus, der in Athen ist und auf Silas und Timotheus wartet. Das sind ja seine Begleiter gewesen. Und irgendwie musste Paulus schnell weiter und die beiden sind noch da geblieben. Und dann wird er weggebracht und ist nun in Athen und sagt dann, naja, aber ich brauche meine Gehilfen noch. Und dann wird nochmal nach denen geschickt und er wartet nur, bis die bei ihm ankommen. Und was macht man, wenn man in einer fremden Stadt ist und irgendwie auf Leute wartet? Man schaut sich die Stadt an. Wenn man schon mal da ist, ist das ja ganz sinnvoll, da vielleicht ein Stück umherzulaufen. Und da sieht Paulus dann ganz viele Tempel und ganz viele Kultstätten. Und es ist für Athen keine Besonderheit, denn Athen war ein sehr bedeutendes Zentrum in der antiken griechischen und dann später auch römischen Welt. Athen hat schon immer sehr, sehr viel mit einer Geschichte zu tun gehabt und hat auch eine ganz große Tradition und war vor allem auch ein Zentrum der Philosophie. Das lesen wir in unserem Text ja auch. Und die Philosophie heißt übersetzt Liebe zur Weisheit. Das sind also Menschen, die über bestimmte Dinge nachdenken, die über bestimmte Inhalte nachdenken und das dann gemeinsam diskutieren. Und wie es eigentlich auch im Text steht, immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen sind, immer was Neues herausfinden wollen. Das sind also sehr gebildete und sehr interessierte Einwohner. Und die sind offen. Die sind grundsätzlich offen für neue Lehre und somit auch für das Evangelium. Und das finde ich total spannend, weil Athen war ja so ein Ort, wo vor allem die griechischen Gottheiten verehrt wurden. Zeus, Athena, Hermes und wie sie alle geheißen haben. Und diese Verehrung von diesen Gottheiten, die hatte natürlich auch eigene Rituale und einen eigenen Kult. Und das ist das, was Paulus auffällt, was er zum Anlass nimmt und wovon wir hier lesen. Ich habe für mich so ein kleines Fazit aus dem ersten Teil des Textes gezogen, was lautet, dass Athen eine multikulturelle und eine multireligiöse Stadt war. Also ein sehr, sehr spannendes Pflaster, auf was sich Paulus hier begibt.
Ich finde es auch sehr interessant, dass es so eigentlich diese Hochburg von Kultur und Weisheit war, ne? Und die Menschen dort vielleicht gerade deshalb auch total tolerant waren, ne? Weil muss man ja bei so vielen verschiedenen Göttern, die hatten, musst du ja tolerant sein, dass jeder vielleicht andere Götter anbetet und auch mehrere, manche vielleicht nur einzelne. Und das war eine Ansammlung von verschiedenen Statuen und irgendwelchen Kultstätten von Gottheiten. Gleichzeitig waren sie aber trotzdem noch wissbegierig für Neues, ne? Also haben auch trotzdem gesagt, hier, ich will hören, was du zu sagen hast, Paulus. Bevor wir in den Text gucken, dachte ich, vielleicht ist es nochmal sinnvoll, zwei, drei Sätze zu Wörter zu klären. Also, weil ich dachte auch erst, als ich gelesen habe, epikureische und stoische Philosophen. Was für Philosophen? Also da muss man erstmal gucken, dass man es lesen kann. Und in meiner Bibel, in der Basisbibel, steht es aber super erklärt schon am Rand drin, ohne Werbung machen zu wollen. Aber das ist ganz schön, so schwierige Begriffe dann nochmal erklärt zu bekommen. Da steht, dass epikureische und stoische Philosophen Anhänger sind von unterschiedlichen philosophischen Schulen und sie haben sich auf dem zentralen Platz der Stadt getroffen, um dort ihre Meinungen auszutauschen und zu diskutieren. Also das waren auch wissbegierige Leute, die alles irgendwie aufgesogen haben, die sich dort trafen, um zu diskutieren, um hin und her zu reden. Deswegen finde ich es auch spannend, dass sie dann so provokativ sagen, was will dieser Schwätzer eigentlich? Weil es sind ja eigentlich interessierte Leute, die auch verschiedene Meinungen erstmal hören immer wieder und diskutieren. Also sind die es ja eigentlich gewohnt, auch mal andere Meinungen zu hören.
Dafür eine sehr krasse Bezeichnung. Also jemanden dann als Schwätzer zu nennen, der ja da probiert, was zu erzählen. Aber ich kann mir das auch irgendwie vorstellen. Weil ja, ich glaube, Paulus war so jemand, der einfach das Wort ergriffen hat und gesagt hat, ich erzähle euch jetzt was. Und dann werden die gedacht haben, was für eine Lehre ist das? Was schwätzt der rum?
Vielleicht auch, das ist eben nicht so ein Philosoph und so ein Gelehrter wie wir oder so. Genau. Und dann bin ich gestolpert über das Wort Areopag. Das ist vielleicht auch was eher nicht so bekannt ist. Wörtlich ist es der Areshügel. Und das ist der Name für das Gericht, das auf dem gleichnamigen Hügel im Westen der Akropolis tagte. Also, ja, einfach ein Gerichtsort, sag ich mal.
Da sind wir schon bei meinem Hä-Moment.
Ach, na dann, super Überleitung.
Dieses Wort war tatsächlich mein Hä-Moment, weil ich damit auch nicht so richtig was anfangen konnte. Also klar, ich dachte irgendwie, das ist ein bestimmter Ort in Athen, aber Paulus predigt ja dann dort auch und erzählt vom Evangelium. Und das ist die sogenannte Areopagrede. Und ich frage mich immer, ja, was hat es damit zu tun? Was ist das? Und auch ich habe nachgeschaut, was es heißt. Und ich fand es eigentlich ganz spannend, weil in der frühen Zeit hat dort das oberste athenische Gericht getagt. Das war quasi wie das Oberlandesgericht, das Gericht der Polis Athen, wo die Obersten der Polis zusammenkamen und ja, Recht gesprochen haben. Und ich habe gelesen, dass dann gerade in römischer Zeit die Befugnisse für diesen Gerichtshof nur noch für den religiösen Bereich und für die Erziehung galten. Und trotzdem habe ich mich gefragt, und das ist tatsächlich auch eine Frage, die im wissenschaftlichen Diskurs steht, ob Paulus vor der Behörde auf dem Areopag gesprochen hat oder ob er nur an diesem Ort gesprochen hat. Also das wird aus der Erzählung in der Bibel auch nicht ganz klar, ob das Volk hört, was er zu sagen hat, ihn mitnehmen und sagen, hier, wir stellen dich vor Gericht, weil es um eine Bildungssache, weil es um eine religiöse Sache geht, oder ob sie einfach nur gesagt haben, komm, wir haben dort einen Ort, wo über solche Themen gesprochen wird, wir wollen dort von dir hören. Und das finde ich doch spannend und ist deswegen auch mein Hä-Moment, weil das bis heute nicht ganz geklärt ist, was es damit wirklich auf sich hat. Es ist beides denkbar. Ich tendiere eher dazu, dass es nur um diesen Ort geht. Aber geklärt, bis in die letzte Ecke ist es nicht. Hattest du denn einen Hä-Moment?
Ja, ich hatte sogar so ein bisschen zwei, sage ich mal. Also einmal, ich weiß nicht, ob es ein richtiger Hä-Moment ist, aber irgendwie schon, weil ich denke, Paulus wusste ja, welche Städte er sich rausgesucht hat. Der wusste ja, okay, ich gehe dahin und dahin und auch aus diesen Gründen. Und ich denke, Paulus war es wohl auch vorher bewusst, dass Athen eine sehr, ich sag mal, bunte Stadt ist. Eine Stadt ist, wo es auch viele, viele Götter gibt. Und ja, dass da einfach was auf ihn wartet, was ihm vielleicht nicht so gefällt. Und dann steht hier drin, als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Und ich denke mir so, verstehe ich nicht, weil der wusste ja wahrscheinlich, was ihn erwartet. Das heißt, dieses packte ihn der Zorn, also dass es ihn geärgert hat oder so, das kann ich noch verstehen, weil man es ja trotzdem irgendwie einen bewegt, wenn einem was wichtig ist und das irgendwie das einen auch ärgert, wenn die Leute so am Ziel vorbeischießen. Aber das klingt irgendwie nicht nach einer Ruhe und Gelassenheit, die man vielleicht hätte, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und weiß, genau dort gehe ich hin, um da einfach die frohe Botschaft reinzubringen in dieses verkorkste Athen oder so. Aber hier steht, ihm packte die Wut, als er das sah, dass alles voller Götzen war. Also ich weiß nicht, war es einfach schlimmer noch, als er sich es vorgestellt hat oder ja, so schwer zu ertragen. Aber irgendwie denke ich, man ist ja auch nicht unvorbereitet. Man sucht sich ja die Städte aus bestimmten Gründen und informiert sich vorher. Klar, nicht so einfach wie heute mit Medien und Internet.
Das glaube ich halt gerade. Ich weiß gar nicht, ob es damals so einfach war, sich Informationen aus einer anderen Polis oder aus einer anderen Stadt zu beschaffen. Ja, Paulus stammte aus Tarsus. Tarsus liegt ein ganzes Stück weg von Athen. Und natürlich, also er hatte mit vielen Leuten zu tun. Ich denke schon, dass da manche auch erzählt haben, ja, ich war in Athen und habe das und das dort erlebt. Davon würde ich schon ausgehen. Aber ich glaube, dass es noch eine Zeit war, wo man wirklich sich vor Ort selbst ein Bild machen musste, um das zu verstehen. Und ich glaube auch, klar, man kann viel über heidnischen Kult erzählt bekommen, über Götzenopferdienst, aber das dann wirklich zu sehen, das zu erleben, was dort geschieht und wie das dann auch ausgeprägt ist, das kann einen schon nochmal überraschen. Aber trotzdem, also ich gehe mit, es ist schon verwunderlich, dass ihn dann so packt. Aber spricht auch wieder für die Leidenschaft. Paulus genau, ist genau. Ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch.
Sehr leidenschaftlich, aber irgendwie eben auch da doch nicht immer so besonnen, sage ich mal. Und
sehr
man geht ja rum, weil man weiß, oder man reist ja rum, weil man weiß, die Leute brauchen das. Also ja. Ist da irgendwas am Schiefliegen. Ja, mein zweiter Hä-Moment der zieht sich aber auch so ein bisschen eigentlich durch manche Texte, finde ich, in der Bibel, wo ich mich frage, also bei Missionsreisen oder so, warum steht da immer nur explizit, es geht darum, dass mit den Juden gesprochen wird und dass den Juden die frohe Botschaft verkündigt wird. Wenn es doch so ist, dass eigentlich das alle brauchen, so, ne? Mhm. Und wenn ich sehe, dass gerade mit so vielen Götzen, dass sie vielleicht noch auf eine viel krassere Weise daneben gehen als die Juden, so, warum beschränkt man sich dann auf die? Also klar, ich meine, er kann jetzt auch vielleicht nicht alles auf einmal packen, aber andererseits, ob er jetzt vor allen draußen auf dem Markt spricht oder in der Synagoge vor den Juden, so, also das hat mich auch nochmal so ein bisschen beschäftigt, warum man sich da so begrenzt.
Ich muss jetzt wirklich sagen, das ist die perfekte Überleitung zu meinem Wow-Moment. Man könnte bald denken, wir haben uns in der Vorbereitung halt abgesprochen, haben wir aber nicht. Ich würde dir da nämlich widersprechen.
Okay.
Weil ich finde, dass die Geschichte genau das beschreibt. Weil die Geschichte sagt, dass Paulus auf den Marktplatz geht. Er geht eben auf diesen Areopag, um vor den ganz normalen Menschen zu sprechen. Natürlich, du hast vollkommen recht, am Anfang des Textes steht, dass er in die Synagoge zu den Juden geht, zu den Gottesfürchtigen geht. Die Gottesfürchtigen, das waren die Nicht-Juden, die aber sehr mit dem jüdischen Glauben sympathisiert haben und sich da ein Stück weit auch an Gebote gehalten haben, aber nie den Schritt direkt zum Judentum gewagt haben. Und natürlich geht Paulus erstmal dorthin. Das ist ja ganz klar. Er stammte selber aus dieser Tradition, dort hat er Anknüpfungspunkte gefunden. Dort wusste er, ich kann mit meiner Botschaft vom auferstandenen Christus an bestimmte Formen und an bestimmte Muster anknüpfen. Das ist denen bekannt. Und trotzdem steht da, dass er dann auf den Marktplatz geht und dort das Evangelium verkündet. Und es ist mein Wow-Moment, weil ich finde, das ist eine echt krasse Öffentlichkeit. Mhm. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob ich mich das heute trauen würde, rauszugehen, mich auf unseren Marktplatz, sei es in Thun, noch viel, viel schlimmer hier in Annaberg, zu stellen und das Evangelium zu verkündigen. Ich finde, das ist eine riesige Herausforderung.
Ja, ich kann mir vorstellen, vielleicht ist es auch so eine Sache, wie es in der Bibel so übersetzungstechnisch steht. Also genau, am Anfang geht er eben erstmal in die Synagoge, das ist so vielleicht der Weg des geringsten Widerstandes, ne? Das Einfachste erstmal. Vielleicht auch sowas, was die Bahn ebnet, um sich mehr zu trauen. Bei mir steht halt, jeden Tag redete er mit Leuten, die er auf dem Marktplatz traf und das ist oder antraf. Und das klingt für mich eher so nebenbei. Also ich bin halt auf dem Markt und da begegne ich mal Leuten. Und wenn ich mal Leuten begegne, die mich anquatschen oder mit denen ich ins Gespräch komme, dann
das stimmt tatsächlich, ja.
Und deswegen, also einfach nur vom Klang her, von der Sprache, das kann ja auch eine Übersetzungssache sein, aber deswegen wirkte das für mich so wie näher auf dem Marktplatz so nebenbei. Und dann werde ich drauf angesprochen von den Philosophen und dann komme ich dahin, dass ich nochmal auf diesem Areopag erzähle, ja, was ich denke. Aber so richtig mit der Tendenz erstmal oder mit dem Ziel erstmal in die Synagoge zu gehen. Und das ist das, was mich so ein bisschen verwirrt hatte.
Okay, das ist spannend. Es ist jetzt zu wenig Zeit, um mal tatsächlich in den Urtext zu schauen, was da steht. Weil Luther übersetzt anders. Luther schreibt, und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden.
Ah, ja,
und da ist wirklich ein anderer Schwerpunkt gelegt, was auch nochmal total spannend ist. Und ich glaube, das können wir auch nochmal sagen, wie wertvoll es ist, sich intensiv mit Bibeltexten zu beschäftigen und auch mal unterschiedliche Übersetzungen nebeneinander zu legen und auch mal zu schauen, okay, wo sind denn hier Unterschiede? Und vielleicht ist es genauso eine eher Kleinigkeit, die dann doch total spannend sein kann.
Ja, ich finde es auch übelst spannend, verschiedene Bibelübersetzungen zur Hand zu nehmen. Ich würde auch gerne die Ursprache können.
Ja, ne, ich kann sie, es war ein harter Weg dahin und hin und wieder ist es doch sehr spannend, sie zu können und auch sehr interessant.
Hast du noch einen weiteren Wow-Moment?
Tatsächlich ja. Ich finde es noch total krass, dass die Athener laut Luther übersetzt nichts anderes im Sinn hatten, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Die waren so wissbegierig und das finde ich total cool. Ich habe das vor einer ganzen Weile auf dem Mitarbeitergrundkurs erst erlebt. Das waren wirklich alles junge Leute, die was lernen wollten. Mhm. Und es ist total schön, wenn du was erzählen willst, wenn du was zu berichten hast. Und es sind wirklich Leute, die dir zuhören und denen das wichtig ist, die was lernen wollen. Und das finde ich cool, dass das in Athen einfach Menschen waren, die wissbegierig waren.
Obwohl sie ja doch eigentlich schon viel wussten im Vergleich, ne? Das stimmt. Also, mein Wow-Moment ist eigentlich, dass Paulus sich eigentlich nicht entmutigen ließ von allem vielleicht Gespött und allem Gerede, also sowas wie du Schwätzer. Oder vorher hat er ja auch schon ganz schön Widerrede bekommen, war sogar im Gefängnis. Und er lässt sich nicht entmutigen, die frohe Botschaft bei Jesu weiterzugeben, weil das ihm wirklich das Wichtigste war. Und das hat alles eigentlich bestimmt in seinem Leben so, ne, seit der Begegnung, als er sich bekehrt hat. Und er hat vielleicht selber auch nicht gewusst, was auf dem Areopag auf ihn wartet. Also wir haben es ja gerade selber gesagt, dass es dort ein Ort ist, wo früher so Gerichtshof quasi war. Und wir selber nicht wissen, vielleicht hat er auch nicht gewusst, ob es, was da auf ihn wartet, ob sie wirklich nur wissbegierig einfach hören wollen und da einen Ort haben, wo es sich da voll ausbreiten kann. Oder ob vielleicht auch auf ihn irgendwie eine Strafe oder sowas wartet. Also ich habe das Gefühl, der hat keine Furcht irgendwie vor Folgen. Hat keine Furcht davor, wie Menschen reagieren. Und es ist ihm echt auch ein bisschen egal, was andere sagen oder denken, so, ne? Sondern er geht seinen Weg. Und das finde ich echt cool, weil ich mir manchmal denke, also mir ist es nicht immer egal, was andere denken, wenn ich das sage. Also so blöd, wie es ist, es könnte mir, sollte mir egal sein. Aber ich glaube, manchmal spielt es schon eine Rolle, auch zu überlegen, ja, wenn ich das und das sage oder mache oder tue, was denken die dann, die Leute drumherum? Und mir sollte das vielleicht egal sein, weil ich habe Jesus im Rücken, aber dass es dann wirklich auch so ist, das beeindruckt mich sehr, Paulus.
Ja, er ist da ein echt krasses Vorbild. Und also, ich sage das jetzt, er hat auch echt Eier in der Hose.
Ja.
Also er traut sich da auch vieles zu. Und wir lesen das ja in der ganzen Apostelgeschichte, dass Paulus wirklich sehr oft bedrängt wird und er macht weiter. Er macht weiter, bis er sein Ziel erreicht. Das stimmt, das ist wirklich cool.
Ja, das finde ich echt beeindruckend.
Nimmst du dir denn was mit?
Ja, aus auf jeden der heutigen Fall. Geschichte? ich habe nochmal über den Anfang nachgedacht, so was mein Meme-Moment angeht und wo steht, dass das alles, die ganze Stadt voller Götzen ist. Und irgendwie habe ich mir jetzt vorgestellt, wie wäre das, wenn Paulus heute durch Deutschland, durch Sachsen, durch Annaberg laufen würde? Was würde ihm begegnen und wie würde er reagieren? Wie viel Zorn hätte er da? Vielleicht sogar noch mehr als in Athen. Und was sind die Götzen vielleicht in unserer Gesellschaft? Und was sind aber auch meine persönlichen Götzen? Also ich denke da jetzt mal ganz allgemein erstmal so an Dinge wie Geld, Kleidung, Macht, Bekanntheit, Aberglaube. Also wenn man die Zeitungen aufblättert und Horoskope liest oder irgendwelche, wenn der Spiegel zerbricht oder eine schwarze Katze vorbeirennt oder was es da auch immer für komische Thesen gibt. Es geht in unserer Gesellschaft um so viel und irgendwie hat Jesus manchmal so einen kleinen Part da drin. Und da denke ich eben auch ganz an mich persönlich, was sind die Dinge, die mich manchmal vom Glauben abhalten oder die mir wichtiger sind. Mir fällt es vielleicht auch leichter, manchmal eine Netflix-Serie anzumachen, als in die Bibel zu gucken oder sowas. Also das müssen gar nicht die riesengroßen Götzen sein, die ich als Gott anbete oder so, wo ich sage, ich glaube jetzt an irgendeinen Gott oder so, sondern das sind einfach Sachen, die sich so vorschieben und die mir wichtiger sind. Und ich muss sagen, da ist es auch ganz schwierig, manchmal meine Familie sozusagen zu sagen, ich stelle die hinter Gott an, weil das natürlich für mich greifbarer ist, meine Familie. Und ja, deswegen hat mich das sehr zum Denken nochmal gebracht, zu überlegen, auch wo sind meine Götzen und mich nicht als besser zu sehen wie die Athener, sondern zu überlegen, wo müsste ich da eigentlich auch an mir arbeiten?
Finde ich einen sehr spannenden Gedanke. Ich glaube aber auch, dass es eine ganz, ganz individuelle Frage ist, welchen Platz ich Gott in meinem Leben gebe.
Auf jeden Fall.
Und wie ich auch damit umgehe. Ja, und es ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir noch viel drüber reden.
Na, und aber auch so dieses im Kopf oder in der Theorie.
Ja.
Und wie ist es aber im Alltag, weißt du? Weil ich im Kopf sage ich möchte, dass Gott an erster Stelle steht. Aber im Alltag merke ich doch, dass es manchmal untergeht und dass ich andere Sachen vorschieben, ohne dass ich das vielleicht bewusst möchte. Wenn ich das merke oder drüber nachdenke, ärgert es mich ja selber.
Ja.
Aber im Alltag, manchmal ganz unbewusst und ungewollt, schieben sich da Sachen davor. Und ich glaube, das passiert ganz schnell und ganz schleichend.
Finde ich spannend. Könnte ich sehr lang drüber nachdenken. Aber vielleicht noch zu meinem Meme-Moment, denn der geht in eine komplett andere Richtung. Ich habe für mich festgestellt, dass ich auch weiterhin in den richtigen Situationen Menschen von meinem Glauben erzählen möchte. Und dass das auch auf einem Marktplatz sein kann. Dass auch ich mich trauen kann, mal rauszugehen, mich an einer Straßenaktion zu beteiligen. Das habe ich auch schon gemacht und das war für mich auch eine große Überwindung und Herausforderung. Mhm. Aber da passieren so coole Dinge, da hat man so coole Gespräche und das sind so krasse Erlebnisse, die man da zusammen als Gruppe, aber auch mit Gott hat. Und das finde ich so cool und will das wirklich wieder auch mehr machen und schauen, wo und auf welche Weise kann ich von meinem Glauben erzählen. Das ist, glaube ich, so das, was ich echt mir mitnehmen möchte. Und ich habe mir dann ganz groß auf meinen Zettel geschrieben, wir können von unserem Glauben reden, denn wir haben eine gute Nachricht. Wir haben die gute Nachricht. Und das ist, glaube ich, das, was alle Menschen hören sollten. Gute Nachrichten. Gibt es heutzutage so wenige, deshalb sollten wir sie erzählen.
Das ist schon so gut zusammengefasst, da brauchen wir ja fast unsere Karten schon nicht mehr. Aber es ist ein Ritual.
Ich wollte gerade sagen, Tradition darf man nicht brechen. Vor allem nicht im Erzgebirge. Sondern hier.
Na dann zieh mal.
Ich bin gespannt. In welche Abschnitte würdest du den Bibeltext einteilen? Oh, das ist schwierig. Da muss ich mir erst mal meine Bibel zur Hand nehmen. Vielleicht hast du was, was du schneller beantworten kannst.
Ich habe mit welchem Satz aus diesem Bibeltext könnte ein Politiker eine Rede beginnen?
Jetzt müssen wir beide
nochmal gucken. Genau.
Okay, ich glaube, ich mache das ein bisschen freier.
Ja.
Ich glaube, es gibt so einen einleitenden Teil, wo erklärt wird, dass Paulus in Athen unterwegs ist und was passiert, dass er relativ viele Götzen sieht. Dann ist so dieser erste Teil, wo es darum geht, mit wem er spricht. Und dann kommt die Reaktion der Leute, was sie machen. Das Ergebnis ist dann ja wiederum, dass sie ihn mit auf den Areopag nehmen und dort von ihm hören wollen. Und genau, was dann ja auch geschieht, wo dann auch nochmal ein paar Worte zu den Athenern allgemein kommen. Also ich glaube, der Text ist sehr, sehr kleingliedrig und den muss man sich dahingehend nochmal richtig angucken.
Ich habe gerade überlegt, zu dem, mit was könnte ein Politiker eine Rede beginnen? Vielleicht ein bisschen ironisch, provokativ mit dem, was will dieser Schwätzer eigentlich? Weil das ja doch auch vielleicht was ist, was Politiker viel über sich sagen lassen müssen. Und manchmal sind sie vielleicht auch Schwätzer, ne? Das will ich jetzt gar nicht werten oder so, aber ich glaube, dass das vielleicht von dem Text noch am ehesten irgendwie eingebaut werden könnte. Vielleicht auf eine provokative Weise. Sowas wie, ihr denkt jetzt vielleicht, was will dieser Schwätzer eigentlich?
Kann ich mir gut vorstellen.
So, irgendwie so.
Ich bin gespannt. Es gab bestimmt schon Politiker, die das Wort Schwätzer in ihren Reden verwendet haben. Na fein.
Dann gucken wir mal, was der Tee
sagt. Ich höre nichts. Ich glaube, er sagt nichts. Aber es wäre auch komisch, wenn der Tee mit uns reden würde.
Er riecht gut.
Er riecht gut. Ich stelle gerade fest, wir bräuchten einen Löffel. Aber gut, muss auch ohne Löffel gehen. Die einfachen Tees sind einfach die besten. Bleib dabei.
Schmeckt schön fruchtig, ne?
Mhm.
Aber ich mag auch Blaubeere echt gern.
Mhm. Mit Blaubeere kann ich mich auch sehr gut arrangieren. Nein, ein sehr leckerer Tee und damit ein sehr runder Abschluss für diese Folge. Denn das war's schon wieder von unserer Seite.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Cool, dass ihr dabei wart.